Vollkommen klar ist, auch für die Bundesregierung, wir brauchen Verlässlichkeit für Sicherheit, finanziell, materiell und vor allen Dingen mit der klaren Unterstützung der Ukraine, weil es geht hier um unsere eigene Sicherheit.
Es geht hier um unsere eigene Sicherheit, sagt Annalena Baerbock vor dem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Darüber wollen wir heute reden, über die Sicherheitspolitik in Deutschland und in Europa. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr, das Problem in den Griff zu kriegen. Das sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling heute bei uns im Podcast für Deutschland. Die Notwendigkeit, sich militärisch besser aufzustellen, die steigt immer weiter. Vorher werfen wir aber noch einen Blick auf das Kriegsgeschehen, nicht in der Ukraine selbst, sondern in Russland. Denn erst gestern ist den Ukrainern ja ein Angriff mit einer Kampfdrohne weit ins russische Hinterland gelungen. Welche Bedeutung das für den Krieg hat, das bespreche ich mit der Drohnenexpertin Ulrike Franke. Heute ist Mittwoch, der 3. April. Mitgearbeitet hat Emma Feuerbacher und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ich bin jetzt zuerst verbunden mit Ulrike Franke. Sie ist Sicherheits- und Drohnenexpertin beim European Council on Foreign Relations. Hallo, Frau Franke.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Frau Franke, gestern haben die Ukrainer mit Kampfdrohnen eine Drohnenfabrik und eine Ölraffinerie im russischen Hinterland getroffen, ungefähr 1200 Kilometer von der Grenze entfernt. Und das ist wohl der tiefste Vorstoß auf russisches Gebiet bisher. Wie sehr hat Sie das überrascht?
Es ist weniger, dass mich das überrascht, insofern als dass die Ukraine ja jetzt seit vielen Monaten immer mehr auch ins russische Hinterland hineinstößt mit Drohnenangriffen. Mhm. Es ist aber trotzdem beeindruckend, wie weit sie inzwischen kommen. Also diese 1200 oder 1300 Kilometer, die es jetzt sind, so weit muss man erstmal kommen. Und vor allen Dingen muss man auch eben so weit erstmal kommen, ohne von der russischen Flugabwehr erfasst und abgeschossen zu werden. Insofern ist das dahingehend beeindruckend. Letztendlich haben wir natürlich aber schon, ich glaube, inzwischen 8 oder 10 Angriffe auf gerade Ölraffinerien und andere Ziele im russischen Territorium gehabt. Insofern dahingehend nichts Neues, aber diese Entfernung ist doch durchaus bemerkenswert.
Ja, genau. Sie sagten es gerade, es gab schon einige Angriffe dieser Art. Vor circa 3 Wochen wurde schon eine ja auch nicht unwichtige Ölraffinerie in der Nähe von Moskau getroffen. Diese Angriffe, die gehen ja mittlerweile auch über, ja, ich sag mal, den symbolischen Charakter hinaus, oder?
Absolut. Also man muss sich klar machen, die Ukrainer kommen de facto an die russische Waffenproduktion nicht wirklich ran, weil die meisten Waffen hinter dem Ural hergestellt werden. Das ist einfach zu weit hinter einem Berg, das funktioniert nicht. Mhm. Aber Ölraffinerien sind natürlich logischerweise im Westen Russlands, weil Russland ja bis vor kurzem seine ganzen Produkte, Öl, Gas etc. vor allen Dingen in den Westen exportiert hat. Und jetzt hat sich die Ukraine offensichtlich eine Strategie überlegt, dass sie eben spezifisch diese Raffinerien angreift, um letztendlich ja raffinerierte Produkte als Mangelware zu machen für die Russen. Und Russland hat ja auch schon einen Exportstopp verhangen über diese Produkte. Es ist noch nicht so, als würde jetzt im russischen Militär da Benzin und Diesel ausgehen, aber das hat natürlich schon einen Einfluss, hat auch einen Einfluss auf die Preise. Insofern, da ist klar eine Taktik dahinter. Und wie Sie sagen, also ganz am Anfang waren diese Drohnenangriffe auf russischem Territorium, da ging es vor allen Dingen um eine Signalwirkung. Da ging es darum zu zeigen, Russland, ihr führt einen Krieg gegen uns, aber das heißt nicht, dass dieser Krieg ausschließlich auf ukrainischem Territorium stattfindet. Wir können euch auch treffen, gerade die Angriffe auf Moskau. Aber inzwischen hat das durchaus eben ja mehr als symbolischen Charakter. Und es war ja zwischenzeitlich, ich glaube, 12% der russischen Ölraffineriefähigkeiten außer Gefecht gesetzt. Das ist schon nicht komplett zu vernachlässigen.
Ja. Sie haben gerade schon die Taktik der Ukrainer angesprochen. Ist die denn auch, ja, ich sag mal, das Kriegsgeschehen so ein bisschen zu verlagern? Also an der Front selbst geht es ja auch gerade nicht wirklich voran.
Jein. Also natürlich, momentan die Lage an der Front ist schwierig. Die Ukraine hält die Front, soweit es geht. Es gibt noch nicht die großen russischen Durchstöße, aber diese Gefahr besteht, diese Sorge besteht. Diese Angriffe im russischen Gebiet, wie gesagt, die sind ja jetzt nicht komplett neu. Insofern, man soll das jetzt auch nicht als Antwort sehen auf die Situation an der Front. Aber es ist eben nochmal eine andere Front, wenn man so will. Es ist eben eine andere Möglichkeit für die Ukraine, Russland unter Druck zu setzen. Es ist ein Angriff auf die wirtschaftlichen Fähigkeiten. Es bedeutet halt auch, je mehr solche Angriffe im russischen Hinterland es gibt, desto mehr muss sich das russische Militär auch überlegen, verlagere ich vielleicht Flugabwehrsysteme oder Equipment oder andere Dinge. Also man setzt Russland einfach auch etwas unter Druck. Und nicht zuletzt, es ist natürlich trotz allem auch noch eine Signalwirkung Richtung russische Bevölkerung, dass dieser Krieg nicht nur auf ukrainischem Territorium stattfindet, sondern eben auch in Russland. Also ich würde sagen, es geht halt einfach parallel zur tatsächlichen Kampfhandlung an der Front. Genauso wie im Übrigen die Angriffe mit Unterwasser- und Überwasserdrohnen auf russische Schiffe. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein anderer Kriegsschauplatz. Auch das hat vielleicht nicht direkt den Einfluss auf das Kriegsgeschehen an der Front, aber ja, es ist eben auch Teil von diesem Befreiungskampf und der Verteidigung der Ukraine.
Mhm. Okay, also Drohnen spielen in diesem Krieg eine ja ziemlich bedeutende Rolle, das wissen wir, darüber haben wir auch schon gesprochen, auch auf russischer Seite. Und wenn ja jetzt tatsächlich eine Fabrik der Russen getroffen wurde, in der ja die iranischen Shahed-Drohnen hergestellt werden, wie sehr schadet das denn Putin bzw. den russischen Streitkräften?
Also das ist sicherlich eine sehr gute Nachricht, wenn das so stimmt und wenn das einen reellen Einfluss hat. Denn wie ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, das Problem für die Ukraine ist, dass sie Schwierigkeiten haben, russische Munitionsproduktion, Waffenproduktion etc. anzugreifen, weil die einfach so weit weg ist und insofern sie ja teilweise auch eben nur Ziele wie Raffinerien haben. Aber es gibt natürlich eben auch doch militärische Ziele davor und wenn das jetzt eben so eine Fabrik getroffen hat, die iranischen Shahed-Drohnen herstellt, dann ist das eine gute Nachricht für die Ukraine. Einfach deswegen, weil Russland ja weiterhin immer und immer wieder ziemliche Massen von diesen ursprünglich iranischen Drohnen auf die Ukraine abschießt. Mhm. Und auch wenn die Ukraine sehr gut geworden ist, sie abzufangen, wenn 50 Drohnen kommen und 15 davon noch durchkommen, ist das zwar eine gute Quote auf dem Papier, bedeutet aber eben immer noch 15 Explosionen und eben 15 Situationen, in denen Menschen sterben können und verletzt werden können und Gebäude zerstört werden. Insofern alles, was da quasi hilft, diese Zahl, die der Russischen Föderation zur Verfügung steht, zu verringern, ist eine gute Nachricht. Es würde mich jetzt wundern, wenn das einen relevanten, direkten Einfluss hat auf den russischen Nachschub. Dafür scheint es mir jetzt nicht fundamental genug, aber letztendlich ja, jedes bisschen hilft. Und eben gerade diese Shahed-Drohnen werden viel genutzt, um die ukrainische Bevölkerung zu terrorisieren. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Moral, das hat einen Einfluss auf die ukrainische Wirtschaft. Also das ist ein großes Problem für die Ukraine, dahingehend, wenn man es schafft, das zu reduzieren, ist das auf jeden Fall schon eine gute Nachricht.
Okay. Wie viel Nachschub an Drohnen hat Kiew denn eigentlich, um Russland anzugreifen? Also rechnen Sie da mit weiteren Angriffen dieser Art auch in nächster Zeit?
Also die Drohnensituation in der Ukraine ist, sagen wir mal, besser als was viele andere Geräte angeht, wobei Drohnen ja eine unglaubliche Bandbreite haben. Also die Drohnen in der Ukraine, das geht ja von den kleinen Quadcopter-Drohnen, die weiterhin stark aus China kommen oder deren Teile aus China kommen und die dann in der Ukraine zusammengebaut werden, zu eben ja solchen umgerüsteten Flugzeugen, über die wir gerade gesprochen haben, oder anderen ukrainischen Systemen. Soweit ich das weiß, gibt es keinen Bereich, wo die Lage irgendwie einfach und super gut ist. Also Nachschub ist immer ein Thema, aber im Drohnenbereich ist das in der Regel noch besser als was jetzt Artilleriemunition oder andere Dinge angeht. Ich gehe schwer davon aus, dass die Ukraine diese Angriffe auf russisches Territorium weiterführen will und auch kann. Da reden wir ja auch gar nicht über so große Zahlen. Also auf dem Schlachtfeld werden ja Zehntausende, Hunderttausende von Drohnen benutzt und auch ja, abgeschossen und verloren. Diese einzelnen Angriffe auf Russland werden ja häufig mit, ja, einzelnen Systemen letztendlich gemacht. Also da glaube ich nicht, dass das große Problem die Nachschubwege sind. Aber natürlich, also die Ukraine ist unter Druck, was letztendlich alle Dinge angeht. Mhm. Und auch von Drohnen, sagen wir mal, haben sie nicht zu viel, aber sie haben auch große Pläne. Also Volodymyr Zelensky hatte ja angekündigt, dieses Jahr 1 Million Drohnen in der Ukraine bauen zu wollen. Da ist auch PR dabei, aber trotzdem, also da wird sehr viel gemacht und sehr viel entwickelt und sehr viel gebaut. Aber auch die Teile müssen von irgendwoher kommen und einfach ist das alles nicht. Aber ich würde grundsätzlich sagen, da sieht es noch besser aus als, ja, wie gesagt, bei Artillerie und Munition und anderen Systemen.
Ja, gutes Stichwort. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf die Unterstützung für die Ukraine zu sprechen kommen. Vor dem Außenministertreffen der NATO hat der britische Außenminister David Cameron die Mitgliedsländer zu höheren Rüstungsausgaben aufgefordert. Das Bündnis muss seine Unterstützung aufrechterhalten, damit die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Wie beurteilen Sie aktuell die Bemühungen um die Unterstützung der Ukraine?
Es ist halt leider doch viel, was länger dauert als gehofft. Der Weltmarkt ist auch zunehmend leergefegt, was gewisse Rüstungsgüter und gerade Munition und teilweise auch die Urprodukte quasi von Munition angeht. Das ist alles relativ schwierig. Insofern wollen da teilweise die westlichen Länder mehr Unterstützung geben und können es teilweise nicht. Dann ist natürlich auch der Effekt, dass wir jetzt nach über 2 Jahren in diesem Krieg ist natürlich auch einfach Fragen gibt von, können Länder das politisch noch so machen? Gibt es da Widerstand vielleicht in den eigenen Ländern? Wir haben das Riesenproblem der Unterstützung der USA, die ja eben im Kongress festhängt. Mhm. Also es ist eine schwierige Situation, sagen wir es mal so. Es ist auf keinen Fall so, die Unterstützung, die bricht nicht irgendwie zusammen. An sich stehen die westlichen Länder weiterhin hinter der Ukraine und unterstützen sie, wo sie können. Aber ja, vieles dauert eben länger, als man sich das so erhofft hätte und als die Ukraine es eben auch brauchen könnte. Und ich hab so ein bisschen die Sorge oder den Eindruck, dass die nächsten Monate sehr relevant sind für die Ukraine, als dass wir jetzt eben eine längere Zeit hatten, in der nicht so sehr viel direkt an der Front passiert ist. Also im Sinne von, die Front hat sich wenig verschoben. Es gab natürlich trotzdem Kämpfe und auch viele Tote, keine Frage. Aber dass eben die ukrainische Front zunehmend unterminiert wird. Und die große Sorge ist halt, dass es einen russischen Durchbruch geben könnte, also einen echten russischen Durchbruch. Und dass dann, wenn das russische Militär Momentum hat, dass sich das sehr negativ entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist eben die Kehrseite, die positive Seite der Medaille, dass wenn die Ukraine die Front noch halten kann, dass es dann hoffentlich auch wieder den Moment gibt, wo der Nachschub dann kommt, wo eben zum Beispiel die Anstrengungen der Europäer auch zum Beispiel Munition zu produzieren oder eben auch das Hilfspaket aus den USA vielleicht dann durchkommt und dass dann die Ukraine wieder gestärkt ist in ein paar Monaten. Also ich sehe die nächsten Monate da durchaus als kritisch auch.
Ja, wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Frau Franke, für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Wichtige Monate für die Ukraine stehen bevor und der Weltmarkt ist zunehmend leergefegt, was bestimmte Rüstungsgüter angeht, sagt Ulrike Franke. Über die deutsche und auch die europäische Rüstungsindustrie möchte ich jetzt genauer sprechen mit Christian Mölling. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Hallo, Herr Mölling.
Hallo, Frau Schneider.
Herr Mölling, vor ziemlich genau 2 Monaten waren Sie hier bei uns im Podcast für Deutschland zu Gast. Da haben Sie gesagt, die Sicherheitspolitik nach Kassenlage sei ein Desaster mit Ansage. Wie groß ist das Desaster denn mittlerweile?
Naja, es wächst, ne? Dadurch, dass wir auf der einen Seite in der Ukraine quasi einen steigenden Bedarf immer noch haben und gleichzeitig die finanziellen Zusagen nur tröpfelweise reinkommen oder wie im Fall Deutschlands in Aussicht gestellt wird, dass eigentlich jetzt gar nichts mehr passieren wird, außer dem, was schon zugesagt ist. Das ist halt im Grunde genommen, dass man sich nicht daran ausrichtet, was sowohl jetzt kurzfristig heute gebraucht wird, als auch was in 2 oder in 10 Jahren in der Ukraine gebraucht wird. Denn so lange dauert ja auch die Unterstützung. Mhm. Ne? Sondern dass man sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was wir noch im Geldbeutel haben, das können wir ausgeben. Jetzt wissen wir aber schon, wir können eigentlich gar nichts mehr ausgeben. Zumindest dann nicht, wenn ich bei den politischen Entscheidungen der Vergangenheit bleibe, auf die sich halt die Akteure innerhalb der Ampelkoalition festgelegt haben. Und das ist halt das Problem. Das ist eine innenpolitische Problematik und die hat nichts mit den Kriegsentwicklungen und auch den Risiken der Sicherheitspolitik in Europa zu tun.
Ja, Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, tröpfchenweise kommt da Hilfe an oder auch gar nicht. Ein Milliardenhilfspaket der USA, das hängt ja immer noch im Kongress fest. Die EU kann die Zusage von 1 Million Artillerie-Granaten bis Ende März, wollten Sie das ja bereitstellen, nicht einhalten. Wenn Sie sowas hören oder lesen, was geht Ihnen denn da durch den Kopf?
Naja, das sind ja sehr unterschiedliche Entwicklungen eigentlich, die da skizziert werden. Ne? Also auf der einen Seite hat es was damit zu tun, dass die Europäer sich nicht sozusagen, zwar sich einig waren, was sie erreichen wollten, aber letztendlich die Staaten das Geld nicht bereitgestellt haben und die Europäische Union, die Institutionen sollen das sozusagen von der Reputationsseite her jetzt irgendwie ausbaden, was ein bisschen unfair ist, weil die Kommission und auch die Europäische Verteidigungsagentur, die haben das Geld nicht. Die sind von den Staaten dazu gezwungen worden, diese Zusage zu machen und werden jetzt dafür sozusagen, wird jetzt angekreidet, dass sie es nicht gekriegt haben. Am Ende des Tages sind es die Staaten, die dafür verantwortlich sind, das auf die Beine zu stellen. Und die USA sind der Verweis darauf, dass alle Staaten eine Innenpolitik haben, die so stark in die Außen- und Sicherheitspolitik eingreift, weil natürlich die Verhandlungen zwischen wie viel gebe ich aus für Sicherheitspolitik, wie viel gebe ich aus für Sozialpolitik, in jedem Land geführt wird, innenpolitisch geführt wird und auf einmal die Außen- und Sicherheitspolitik ganz, ganz weniger wichtig ist, als uns das oder Leuten wie mir das eigentlich lieb wäre.
Ja. Jetzt hat Jens Stoltenberg ja, gestern war das, glaube ich, nicht zuletzt wahrscheinlich genau deshalb, eine NATO-Mission Ukraine vorgeschlagen. Die Idee ist, die Unterstützung der Ukraine unabhängiger zu machen von politischen Entwicklungen in einzelnen Bündnisstaaten. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Also erstmal grundsätzlich ist die Idee gut. Er hat, glaube ich, auch irgendwie ein 100-Milliarden-Paket ins Spiel gebracht. Ja. Wir wissen auf der einen Seite aus unserer eigenen deutschen Vergangenheit der letzten 2 Jahre, dass 100 Milliarden ziemlich schnell aufgebraucht sind. Das heißt, da ist ganz wichtig, darauf zu gucken, nicht wie viel Geld steht zur Verfügung, sondern wer darf es ausgeben. Ich gehe mal davon aus, dass die Ukraine quasi eine höhere Kaufkraft hat. Das heißt also, wenn sie das Geld zu Hause ausgibt, für Produkte, die sie zu Hause herstellen kann, also Drohnen, ein paar einfachere Sachen, dann ist das Geld in der Ukraine gut angelegt. Wenn die Ukraine damit zu Weltmarktpreisen Systeme kaufen muss, weil sie selber nicht herstellen kann, wie Flugabwehr und andere Dinge, dann sind die 100 Milliarden halt dann möglicherweise doch relativ schnell aufgebraucht. Und man etabliert damit natürlich wieder eine rote Linie, wo man sagt, bis dahin und nicht weiter. Das ist was anderes, als zu sagen, wir unterstützen die Ukraine eben nicht nach Kassenlage oder nach Zusage, sondern mit allem dem und solange sie es braucht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben eben über die innenpolitische Seite von Ausgaben gesprochen. Jede Ausgabe im Sicherheits- und Verteidigungsbereich hat eine außenpolitische Seite, nicht nur gegenüber den Bündnispartnern oder der Ukraine als diejenigen, die das brauchen, sondern auch gegenüber Moskau. Wir sind ja alle unheimlich transparent für Moskau. Die gucken sich dieses Schauspiel hier an und lachen sich im Grunde genommen tot, weil die sagen, weder die Deutschen kriegen es auf die Beine gestellt und wenn jetzt eine Zusage da ist, dass irgendwie Geld kommt über die nächsten 5 Jahre, 100 Milliarden, dann ist halt für Moskau auch klar, okay, wenn ich schaffe, bis ins Jahr 6 zu kommen, dann sieht das alles für mich schon wieder viel, viel besser aus. Ne? Also das ist das Problem an dieser Art von Zusagen, dass ich mich dadurch selbst berechenbar mache.
Ja, und das ist unter anderem der Grund, warum Sie jetzt mit Ihrem Kollegen Torben Schütz zusammen ein Paper herausgeben, wo es genau um diese Probleme geht. Darüber darf ich schon reden, oder?
Ja, klar.
Okay, Sie haben mir das ja geschickt, aber erzählen Sie doch mal unseren Hörern, womit beschäftigen Sie sich da gerade genau?
Ja, wir haben jetzt zurzeit so 2 Themen, die uns eigentlich umtreiben. Das eine ist der Verteidigungshaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, das ist jetzt gerade alles verhandelt. Und das hat so einen Seitenaspekt, nämlich die Frage Rüstung, Rüstungsproduktion. In Deutschland gibt es ja eigentlich schon seit 2 Jahren die Diskussion, können wir die Rüstungsproduktion nicht hochfahren, warum produziert die Industrie nicht mehr und so weiter und so fort. Und jetzt ist das neue große Schlagwort sozusagen Industriepolitik machen. In Deutschland will man jetzt anfangen, Industriepolitik zu machen. Was ganz witzig ist, weil das haben wir im Grunde um 30 Jahre lang nicht gemacht und es hat auch die letzten Jahre jeder abgelehnt, dass er oder sie eigentlich zuständig wäre, sowas zu machen. Also Industriepolitik heißt, ich entwickle eine Industrie und ihr Potenzial dementsprechend, wie ich es brauche. Dahinter steht ja auch ein Staatsziel. Und diese Industrie, also die Rüstungsindustrie, ist die einzige Industrie, die quasi ein Staatsziel hat, nämlich die Ausrüstung der Bundeswehr, der Streitkräfte. Und darum geht es in dem Papier. Wie kann man das schneller machen? Was muss man aber auch dabei bedenken? Nämlich, dass diese Industrie, von der wir da alle reden und viele hoffen, man könnte sie so steuern wie, ich weiß nicht, ein ferngesteuertes Auto oder so, man sagen muss, naja, so einfach ist das nicht. Das ist eine Privatindustrie und die ist nicht nur Teil eines europäischen Gesamtkonstruktes, sondern eines weltweiten Gesamtkonstruktes. Das ist sozusagen die eine Seite. Wir beschreiben so ein bisschen, wie es um Steuerung geht. Und die andere Seite, das ist in dem Papier nicht so stark drin, aber das macht uns schon große Sorgen, ist, diese Industrie, die guckt natürlich eben, weil sie privatwirtschaftlich ist, immer rum und sagt, okay, wo sind eigentlich die Aufträge? Und wenn jetzt das Geld aus dem Finanzhaushalt tatsächlich droht zu versiegen, und das ist das, was gerade passiert, dann wird diese Industrie nicht sterben, sondern sie wird sagen, naja, okay, jetzt haben wir die Produktionskapazitäten hochgefahren, so wie der deutsche Staat das wollte. Jetzt kommt kein Geld mehr aus dem deutschen Staat. Dann sehen wir eben zu, wo wir sonst uns unterbringen können. Und da insgesamt global die Nachfrage gerade durch die Decke geht, werden die kein Problem haben, neue Aufträge an Land zu ziehen. Sie produzieren dann aber eben nicht mehr für die Bundeswehr. Und die Bundeswehr bleibt von dem Anspruch, den Kanzler und auch Vizekanzler Lindner formuliert haben, nämlich stärkste Armee Europas zu werden, meilenweit entfernt.
Das, was Sie jetzt gerade skizzieren, das klingt ja schon ziemlich alarmierend. Und da stellt sich mir die nächste Frage, warum da noch nicht genug oder ob da genug getan wird, Ihrer Meinung nach? Und wenn nein, warum nicht?
Ich glaube, dass das Problem liegt darin, dass dieser industrielle Maschinenraum total schlecht verstanden ist, weil die letzten 30 Jahre lang konnten sie damit keinen Blumentopf gewinnen, ne? Da konnten sie keine Wahl damit gewinnen. Und jetzt kann man das halt irgendwie sagen, dass man das alles will und das klingt auch alles vernünftig, dass man da mehr machen muss. Aber das ist auch sozusagen, man bespricht irgendwie so eine schwarze Box, von der man eigentlich nicht genau weiß, was der Zauberspruch ist, damit es funktioniert. Mit Zauberei hat es aber eigentlich gar nichts zu tun. Das Problem ist halt, die Politik guckt anders drauf auf diese ganzen Fragen als die Industrie. Die Politik sagt, naja, also jetzt haben wir das Geld halt gerade nicht, aber guck mal, wenn wir das Geld wieder brauchen, nämlich, ne, also jetzt haben wir das Sondervermögen, ja, das ist erst 2026 aufgebraucht. Ja. Wenn wir dann neues Geld brauchen, dann ist das Geld auch da. Und die Industrie sagt, ja, sorry, das ist uns zu spät. Erstens, weil bis dahin suchen wir uns neue Aufträge, müssen wir uns neue Aufträge suchen, weil wir haben ja auch jemanden, dem gegenüber wir verantwortlich sind für unser Geschäftsgebaren. Nämlich wir haben irgendwie Aktionäre oder sonst irgendwas in die Richtung, erstens. Und zweitens, ihr, die ihr das heute versprecht, wir können euch gar nicht glauben, weil ihr habt ja nur Macht auf Zeit. Ihr seid 2027, 2028 vielleicht abgewählt und es ist dann kein Geld mehr in der Kasse. Also wie soll ich denn dann rechtfertigen, dass ich jetzt warte, bis ihr mit einem Produktionsauftrag 2027, 2028 um die Ecke kommt und eben nicht einen sicheren Auftrag annehme, schon 2026, der mich für die nächsten 5 Jahre auslastet. Das kann keiner erzählen. Und so gucken zurzeit Politik auf der einen Seite, also Bundesregierung vor allen Dingen, und Industrie von zwei Perspektiven auf diese Frage, wie kann ich eigentlich eine Produktionssteigerung sicherstellen? Und die Antworten sind total unterschiedliche dabei. Und das passt, dieses Bild der beiden Akteursseiten, das passt noch überhaupt nicht zusammen. Und das Problem ist, uns bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, das hinzukriegen, weil gleichzeitig halt eben immer wieder wiederholt wird, dass die Notwendigkeit, sich sozusagen einfach besser militärisch aufzustellen, die Notwendigkeit steigt halt im Grunde genommen. Ne? Also das Thema Kriegsgefahr ist im Raum und wird immer wieder auch nicht nur von Deutschen, sondern von anderen Stellen immer wieder wiederholt. Und da muss man sagen, sorry, wenn wir jetzt bis 2028 warten, so wie der Finanzminister das gesagt hat, dann wäre wieder neues Geld verfügbar. Mhm. Und sagen, sorry, das ist A, zu spät und B, wir machen damit Krieg wahrscheinlicher, weil, komme ich wieder auf den Kreml zurück, der natürlich sagt, oh, ist ja super, alles total entspannt hier bei uns. Wir können machen, was wir wollen.
Mhm. Okay, also Industrie und Politik sind nicht auf einer Wellenlänge, zumindest nicht da, wo sie sein müssten. Und das schnellstens, was sind denn aber da dann die konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie ja vielleicht jetzt auch ausarbeiten?
Ja, also was die sozusagen die Produktionssteigerungsmöglichkeiten angeht, da gibt's viele Sachen, die nicht mit Geld zu tun haben. Aber am Ende des Tages brauchen sie das Geld, um Aufträge zu vergeben. So banal ist das in der Privatwirtschaft. Wir wollen auch keine Planwirtschaft haben. Für die Politik ist es auch total simpel, ne? Also wir brauchen keine großen Strategiedebatten mehr. Oder die können wir sicherlich irgendwann noch führen. Aber die Frage des Budgets ist letztendlich etwas, das könnten nur noch die Koalitionspartner miteinander fahren. Sie haben das Problem da ist, das wissen eigentlich alle, weil das betrifft ja nicht nur den Verteidigungshaushalt. Sie haben das gegenseitige Ausschließen der Lösungsmöglichkeiten. Die einen wollen auf Teufel komm raus die Schuldenbremse nicht lockern, weil sie Angst haben, dass damit ihr politischer Kredit bei ihrer Wählerschaft verloren geht. Steuererhöhungen gehen auch nicht. Das heißt, da ist eigentlich die Frage, wie sieht ein politischer Kompromiss aus, von dem alle nachher glauben, dass sie ihren anderen Partnern vermittelt werden können oder ihrer Wählerklientel vermittelt werden kann. Und zu einem gewissen Anteil muss man möglicherweise sogar die Opposition mit ins Boot nehmen, also die CDU, CSU. Mhm. Die sind auch vergrätzt, weil man da das Gefühl hat, sie sind eigentlich, nachdem die das Sondervermögen unterschrieben haben, vor die Tür gesetzt worden, weil jetzt brauchte man sie nicht mehr. Das heißt, wir haben eigentlich die schlechteste mögliche Ausgangssituation, weil so viel Misstrauen unter allen Partnern, nicht nur in der Koalitionsregierung, sondern auch gegenüber der Opposition oder aus der Opposition da ist, dass man schon fast sagen muss, eine Empfehlung kann man da gar nicht mehr aussprechen, sondern nur noch einen Wunsch oder sozusagen eine Hoffnung, dass das gemeinsame Verständnis für das wirklich einzigartige Risiko, vor dem wir hier stehen, innerhalb der letzten Jahre nicht nur 30, sondern sogar 70 Jahre, nämlich einen weiteren Krieg in Europa zu haben und dass wir dem nur entgegentreten können und den nur verhindern können, dadurch, dass wir dem Gegenüber oder dem potenziellen Angreifer, nämlich Russland, signalisieren, du kannst es nicht gewinnen, dass das über die innenpolitischen Erwägungen der einzelnen Parteien tatsächlich überwiegt. Aber das ist echt mehr ein frommer Wunsch als eine politische Empfehlung.
Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen oder die Dringlichkeit der ganzen ja, sicherheitspolitischen Fragen uns auch anschauen, besteht da nicht ganz so viel Hoffnung für die nächsten paar Jahre oder so schnell, wie es eigentlich sein müsste, oder? So verstehe ich Sie jetzt.
Also noch geht's Hoffnung. Noch gibt es Hoffnung und ich würde dich auch nicht aufgeben. Also auch wenn das Prinzip Hoffnung in der Wissenschaft nicht wahnsinnig viel zu suchen hat, das ist eigentlich eher ein Prinzip entweder des Religiösen oder auch der Politik. Aber die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Wir haben noch Zeit, das zu verhandeln. Noch kann man mit vielen Leuten reden und auch diese unterschiedlichen Perspektiven, die ich eben versucht habe klarzumachen zwischen Industrie und Politik mit Blick auf was sind sozusagen, bis wann wird welches Geld gebraucht und welche Entscheidungen gebraucht. Wie funktioniert eigentlich industriepolitische Steuerung? Was ist dafür wichtig? Das kann, aber das muss man auch jetzt alles verhandeln, weil tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Besondere, wir haben es die letzten 30 Jahre lang keine Situation gehabt, in der es sozusagen eine Deadline gegeben hat. Und das ist wirklich neu. Dieser Zeitdruck, den wir jetzt haben, wo man sozusagen wirklich Zeitpunkte verpassen kann und danach, ich sag's mal so strategisch, in eine Klasse tiefer rutscht, weil man schlechtere Wahlmöglichkeiten hat, weil man Entscheidungspunkte verpasst hat. Das ist tatsächlich neu. Das war in der Deutschen Republik, weder in der Bonner noch in der Berliner Republik bis 2022 ein großes Problem. Da konnte man mal für ein Jahr oder so auch mal eine Sache gegen die Wand fahren und dann konnte man sie in der nächsten Regierung wieder hochnehmen. Das ist vor dem Hintergrund der wachsenden Kriegsgefahr in Europa tatsächlich nicht mehr so einfach.
Lassen Sie uns das doch zum Schluss auch nochmal genau benennen. Wie viel mehr Geld müsste Europa denn in die Hand nehmen, um ja diesen Plan, diesen dringlichen Plan Wirklichkeit werden zu lassen?
Ja, das ist und wird der nächste Cliffhanger. Wir sind dran, das auszurechnen oder mal zu schätzen. Rechnen kann man das ja nicht. Aber da kann Ihnen keiner eine glaubwürdige Zahl geben. Also da geistern viele Zahlen durch die Gegend. Irgendwie, ein Kollege hat irgendwie neulich 150 Milliarden geschrieben. Es gibt auch die Zahl 300 Milliarden oder 400 Milliarden. Das können Sie beliebig hoch greifen. Ich glaube, klar ist aber, das sind alles Summen, die so groß sind, dass sie nicht aus der Portokasse ihres Bundeshaushaltes zahlen. Und dass sie auch nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren zahlen oder abbezahlen oder sonst was. Sondern das, was sie hier aus meiner Perspektive wirklich brauchen, deswegen habe ich das vorhin auch angesprochen, mit die Opposition oder die demokratische Opposition mit ins Boot nehmen. Sie brauchen aus meiner Sicht tatsächlich einen politisch-gesellschaftlichen Vertrag darüber, dass wir die nächsten 10 Jahre uns in erheblichem Maße oder außergewöhnlich für unsere Sicherheit engagieren, also im Grunde genommen eine sicherheitspolitische Dekade machen, in der die demokratischen Parteien Deutschlands das Thema Sicherheit und Verteidigung sakrosankt stellen. Also sagen wir, machen es nicht zum Teil des Wahlkampfes. Wir sehen ein, dass wir alle, und das ist leider auch wahr, wir alle demokratischen Parteien die letzten 30 Jahre lang zu wenig für Verteidigung gemacht haben. Wir deswegen den Verteidigungssektor komplett runtergewirtschaftet haben. Also müssen wir die Friedensdividende, die eigentlich eine Hypothek auf die sicherheitspolitische Zukunft gewesen ist, die müssen wir jetzt im Grunde genommen auslöffeln, diese Suppe. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dieses Thema aus den Wahlkämpfen und anderen Sachen einfach rauszuhalten und damit keine Politik zu machen. Denn wie gesagt, das ist nicht innerhalb von 2-3 Jahren gegessen, das Thema. Sie brauchen auch da Richtung Moskau eine Finanzierungssicherheit, die viel größer ist oder die mindestens so groß ist wie das, was sie auf alle Fälle brauchen, weil ansonsten kann Moskau wieder anfangen zu spekulieren. Das ist total wichtig. Also ich scheue mich da, wie Sie merken, eine genaue Zahl zu nennen. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig. Wichtiger ist vielmehr auch da zu sagen, und das ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Für unsere eigene Sicherheit gilt whatever it takes. Mhm. Es sei denn, wir wollen sozusagen unsere eigene Existenz irgendwo eine Deadline setzen. Das wäre die logische Konsequenz daraus.
Vielen Dank, Herr Mölling, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Für unsere eigene Sicherheit gilt whatever it takes, das sagt der Sicherheitsexperte Christian Mölling. Ja, Rüstungsindustrie und Politik, die schauen noch aus 2 Perspektiven auf die Frage, wie eine Produktionssteigerung sichergestellt werden kann. Ja, und dieses Problem zu lösen, das ist eine Herausforderung. Den NATO-Vorschlag von Jens Stoltenberg für eine unabhängigere Unterstützung der Ukraine von einzelnen Bündnispartnern, den hält er für eine gute Idee. Allerdings sind die 100 Milliarden womöglich schnell aufgebraucht und man etabliert wieder eine rote Linie. Die Außenminister, die sind schon in Brüssel zusammengekommen. Das Treffen findet heute und morgen statt. Und im Mittelpunkt steht Stoltenbergs Vorschlag. Das berichtet auch unser Korrespondent für die EU und die NATO in Brüssel, Thomas Gutschka.
Das bedeutet für die Mitgliedstaaten natürlich, dass sie über ein deutlich, zum Teil jedenfalls deutlich größeres finanzielles Commitment hier sprechen müssen. Für Deutschland wäre das halbwegs zu stemmen. Von 100 Milliarden, die Stoltenberg in 5 Jahren vorgeschlagen hat, würden auf Deutschland ungefähr 16 Milliarden entfallen, also gut 3 in jedem Jahr. In diesem Jahr allein liegt die Ukraine-Hilfe ja höher als 7 Milliarden Euro. Aber für Staaten wie Frankreich, Spanien und Italien würde das die Haushalte deutlich größer belasten. Aber genau darum geht es eben bei Stoltenbergs Vorschlag, die Lasten gleichmäßiger zu verteilen, als es bis jetzt der Fall ist.
Ja, bis zum NATO-Gipfel Anfang Juli, bei dem ja das 75. Jubiläum groß gefeiert werden soll, einen Konsens herbeizuführen, das ist das Ziel. Aber da werde sicher noch eine Menge Arbeit nötig sein, das sagt unser Korrespondent Thomas Gutschka. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden in der Zeitung und auch hier bei uns im Podcast für Deutschland. Ich hänge Ihnen noch einige Links zum Thema in die Shownotes. Und apropos, Verteidigungsminister Pistorius, der wird morgen übrigens seine Entscheidung über die neue Grobstruktur der Streitkräfte bekannt geben. Ja, auch da bleiben wir natürlich dran. Das war es jetzt erstmal von mir für heute. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Danke, dass Sie heute dabei waren. Machen Sie es gut und bis bald.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.